Ein Geigenadagio ertönte tremulierend aus der ersten Etage herab, während sie über die Diele gingen. »Horch«, sagte Frau Permaneder und blieb einen Augenblick stehen. »Gerda spielt. Wie himmlisch. Oh Gott, dieses Weib. Sie ist eine Fee. Wie geht es Hanno, Tom?«
»Er wird gerade mit der Jungmann zu Abend essen.«
»Schlimm, dass es mit seinem Gehen noch immer nicht so recht vorwärts will.«
»Das wird schon kommen, Tom. Wird schon kommen. Wie seid ihr mit Ida zufrieden?«
»Oh, wie sollten wir nicht zufrieden sein?« Sie passierten den rückwärts gelegenen steinernen Flur, in dem sie die Küche zur Rechten ließen, und traten durch eine Glastür über zwei Stufen in den zierlichen und duftenden Blumengarten hinaus.
»Nun?« fragte der Senator.
Es war warm und still. Die Düfte der reinlich abgezirkelten Beete lagen in der Abendluft, und der von hohen, lilafarbenen Iris umstandene Springbrunnen sandte seinen Strahl mit friedlichem Plätschern dem dunklen Himmel entgegen, an dem die ersten Sterne zu erglimmen begannen. Im Hintergrunde führte eine kleine, von zwei niedrigen Obelisken flankierte Freitreppe zu einem erhöhten Kiesplatze empor, auf welchem ein offener, hölzerner Pavillon stand, der mit seiner herabgelassenen Markise einige Gartenstühle beschirmte. Zur Linken ward das Grundstück durch eine Mauer vom Nachbargarten abgegrenzt, rechts aber war die Seitenwand des Nebenhauses in ihrer ganzen Höhe mit einem hölzernen Gerüst verkleidet, das bestimmt war, mit der Zeit von Schlinggewächsen bedeckt zu werden. Es gab zu den Seiten der Freitreppe und des Pavillonplatzes ein paar Johannis- und Stachelbeersträucher. Aber nur ein großer Baum war da, ein knorriger Walnussbaum, der links an der Mauer stand.
»Die Sache ist die«, antwortete Frau Permaneder zögernd, während die Geschwister auf dem Kieswege langsam den vorderen Platz zu umschreiten begannen.
»Tiburtius schreibt...«
»Clara«, fragte Thomas.
»Bitte, kurz und ohne Umstände.«
»Ja, Tom. Sie liegt. Es steht schlimm mit ihr. Und der Doktor fürchtet, dass es Tuberkeln sind. Gehirntuberkulose. So schwer es mir fällt, es auszusprechen. Sieh her. Dies ist der Brief, den Ihr Mann mir schreibt. Diese Einlage, die an Mutter adressiert ist und in der, sagt er, dasselbe steht, sollen wir ihr geben, nachdem wir sie ein bisschen vorbereitet haben. Und dann ist hier noch diese zweite Einlage, auch an Mutter und von Clara selbst, sehr unsicher mit Bleistift geschrieben. Und Tiburtius erzählt, dass sie selbst dabei gesagt hat, es seien ihre letzten Zeilen. Denn es sei das Traurige, dass sie sich gar keine Mühe gäbe zu leben. Sie hat sich ja immer nach dem Himmel gesehnt, schloss Frau Permaneder und trocknete ihre Augen. Der Senator ging schweigend, die Hände auf dem Rücken und mit tief gesenktem Kopfe neben ihr.
»Du bist so still, Tom. Und du hast recht. Was soll man sagen?« Und dies gerade jetzt, wo auch Christian krank in Hamburg liegt. Denn so verhielt es sich. Christians Qual in der linken Seite war in letzter Zeit zu London so stark geworden, hatte sich in so reelle Schmerzen verwandelt, dass er alle seine kleineren Beschwerden darüber vergessen hatte. Er hatte sich nicht mehr zu helfen gewusst, hatte seiner Mutter geschrieben, er müsse nach Hause kommen, um sich von ihr pflegen zu lassen, hatte seinen Platz in London fahren lassen und war abgereist. Kaum aber in Hamburg angelangt, hatte er zu Bette gehen müssen. Der Arzt hatte Gelenkrheumatismus festgestellt und Christian aus dem Hotel ins Krankenhaus schaffen lassen, da eine Weiterreise fürs Erste unmöglich sei. Da lag er nun und diktierte seinem Wärter höchst trübselige Briefe.
»Ja«, antwortete der Senator leise. »Es scheint, dass eins zum anderen kommen soll.«
Sie legte einen Augenblick den Arm um seine Schultern.
»Aber du musst nicht verzagt sein, Tom. Dazu hast du noch lange kein Recht. Du hast guten Mut nötig.
Ja, bei Gott, den hätte ich nötig.
Wieso, Tom?
Sage mal, warum warst du eigentlich vorgestern, Donnerstag, den ganzen Nachmittag so schweigsam, wenn ich das wissen darf?
Ach, Geschäfte, mein Kind.
Ich habe eine nicht ganz kleine Partie Roggen nicht sehr vorteilhaft,
na kurz und gut, eine große Partie sehr unvorteilhaft verkaufen müssen.
Oh, das kommt vor, Tom. Das passiert heute und morgen bringst du es wieder ein. Sich dadurch gleich die Stimmung verderben zu lassen?
Falsch, Tony, sagte er und schüttelte den Kopf.
Meine Stimmung ist nicht unter Null, weil ich Misserfolg habe.
Umgekehrt.
Das ist mein Glaube und darum trifft es auch zu.
Aber was ist es denn mit deiner Stimmung? Fragte sie erschreckt und erstaunt.
Man sollte annehmen,
du solltest fröhlich sein, Tom.
Clara ist am Leben.
Alles wird gut gehen mit Gottes Hilfe.
Und im Übrigen, hier gehen wir in deinem Garten umher und alles duftet nur so. Dort liegt dein Haus, ein Traum von einem Haus. Hermann Hagenström bewohnt eine Karte im Vergleiche damit. Das alles hast du zu Wege gebracht.
Ja, es ist fast zu schön, Toni.
Ich will sagen, es ist noch zu neu.
Es verstört mich noch ein wenig, und daher mag die üble Stimmung kommen, die mir zusetzt und mir in allen Dingen schadet.
Ich habe mich sehr auf dies alles gefreut.
Aber diese Vorfreude war, wie ja immer, das Beste.
Denn das Gute kommt immer zu spät.
Immer wird es zu spät fertig, wenn man sich nicht mehr recht darüber freuen kann.
Nicht mehr freuen, Tom. Jung wie du bist.
Man ist so jung oder alt, wie man sich fühlt.
Und wenn es kommt, das Gute und Erwünschte, schwerfällig und verspätet, so kommt es, behaftet mit allem kleinlichen, störenden, ärgerlichen Beiwerk, allem Staube der Wirklichkeit, mit dem man in der Fantasie nicht gerechnet hat und der einen reizt.
Reizt.
Ja, ja, aber so jung oder alt, wie man sich fühlt, Tom?
Ja, Tony, es mag vorübergehen. Eine Verstimmung, gewiss.
Aber ich fühle mich in dieser Zeit älter, als ich bin.
Ich habe geschäftliche Sorgen, und im Aufsichtsrat der Büchner Eisenbahn hat mich Konsul Hagenström gestern ganz einfach zu Boden geredet, widerlegt, beinahe dem allgemeinen Lächeln ausgesetzt.
Mir ist, als ob mir dergleichen früher nicht hätte geschehen können.
Mir ist, als ob mir etwas zu entschlüpfen begönne, als ob ich dieses Unbestimmte nicht mehr so fest in Händen hielte wie ehemals.
Was ist der Erfolg?
Eine geheime, unbeschreibliche Kraft, Umsichtigkeit, Bereitschaft, das Bewusstsein, einen Druck auf die Bewegungen des Lebens um mich her durch mein bloßes Vorhandensein auszuüben. Der Glaube an die Gefügigkeit des Lebens zu meinen Gunsten.
Glück und Erfolg sind in uns. Wir müssen sie halten, fest, tief.
So wie hier drinnen etwas nachzulassen beginnt, sich abzuspannen, müde zu werden, alsbald wird alles frei um uns her, widerstrebt, rebelliert, entzieht sich unserem Einfluss.
Dann kommt eines zum anderen, Schlappe folgt auf Schlappe und man ist fertig.
Ich habe in den letzten Tagen oft an ein türkisches Sprichwort gedacht, das ich irgendwo las. Wenn das Haus fertig ist, so kommt der Tod.
Nun, es braucht noch nicht gerade der Tod zu sein.
Aber der Rückgang, der Abstieg, der Anfang vom Ende.
Siehst du, Tony? Fuhr er fort, indem er den Arm unter den seiner Schwester schob, und seine Stimme wurde noch leiser, als wir Hanno tauften. Erinnerst du dich?
Da sagtest du zu mir, mir ist, als ob jetzt noch eine ganz neue Zeit beginnen müsse. Ich höre es noch ganz deutlich. Und es schien dann, als solltest du recht bekommen, denn es kam die Senatswahl und ich hatte Glück und hier wuchs das Haus aus dem Erdboden. Aber Senator und Haus sind Äußerlichkeiten. Und ich weiß etwas, woran du noch nicht gedacht hast. Ich weiß es aus Leben und Geschichte. Ich weiß, dass oft die äußeren, sichtbarlichen und greifbaren Zeichen und Symbole des Glückes und Aufstieges erst erscheinen, wenn in Wahrheit alles schon wieder abwärts geht. Diese äußeren Zeichen brauchen Zeit, anzukommen. Wie das Licht eines solchen Sternes dort oben, von dem wir nicht wissen, ob er nicht schon im Erlöschen begriffen, nicht schon erloschen ist, wenn er am hellsten strahlt. Er verstummte, und sie gingen eine Weile schweigend, während der Springbrunnen in der Stille plätscherte und es in der Krone des Walnussbaumes flüsterte. Dann atmete Frau Permaneder so mühsam auf, dass es wie Schluchzen klang. »Wie traurig du sprichst, Tom!« »So traurig wie noch nie!« »Aber es ist gut, dass du dich ausgesprochen hast, und nun wird es dir leichter werden, dir alles das aus dem Sinn zu schlagen.« »Ja, Toni, das muss ich, so gut es geht, versuchen. Und nun gib mir die beiden Einlagen von Clara und dem Pastor. Es wird dir recht sein, wenn ich dir die Sache abnehme und morgen Vormittag selbst mit Mutter spreche. Die gute Mutter. Aber wenn es Tuberkeln sind, so muss man sich ergeben.«
7. Und du fragst mich nicht. Du gehst über mich hinweg. Ich habe gehandelt, wie ich handeln musste. Du hast über alle Grenzen verwirrt und vernunftlos gehandelt. Vernunft ist nicht das Höchste auf Erden. Oh, keine Phrasen! Es handelt sich um die einfachste Gerechtigkeit, die du in empörender Weise außer Acht gelassen hast. Ich bemerke dir, mein Sohn, dass du deinerseits in deinem Tone die Ehrfurcht außer Acht lässt, die du mir schuldest. Und ich entgegne dir, meine liebe Mutter, dass ich diese Ehrfurcht noch niemals vergessen habe, dass aber meine Eigenschaft als Sohn zu null wird, sobald ich dir in Sachen der Firma und der Familie als männliches Oberhaupt und an der Stelle meines Vaters gegenüberstehe. Ich will nun, dass du schweigst, Thomas. Oh nein, ich werde nicht schweigen, bis du deine maßlose Torheit und Schwäche erkennst. Ich disponiere über mein Vermögen, wie es mir beliebt. Billigkeit und Vernunft setzen deinem Belieben Schranken. Nie hätte ich gedacht, dass du mich so zu kränken vermöchtest. Nie hätte ich gedacht, dass du mir so rücksichtslos ins Gesicht zu schlagen vermöchtest. Tom, aber Tom, ließ sich Frau Permaneders verängstigte Stimme vernehmen. Sie saß, die Hände ringend, am Fenster des Landschaftszimmers, während ihr Bruder mit furchtbar erregten Schritten den Raum durchmaß und die Konsulin, aufgelöst in Zorn und Schmerz, auf dem Sofa saß, indem sie sich mit einer Hand auf das Polster stützte und die andere bei einem heftigen Wort auf die Tischplatte niederfallen ließ. Alle drei trugen Trauer um Clara, die nicht mehr auf Erden weilte, und alle drei waren bleich und außer sich. Was ging vor? Etwas Entsetzliches, Grauenerregendes. Etwas, was den Beteiligten selbst als monströs und unglaublich erschien. Ein Streit, eine erbitterte Auseinandersetzung zwischen Mutter und Sohn. Es war im August, an einem schwülen Nachmittage. 10 Tage schon, nachdem der Senator seiner Mutter mit aller Vorsicht die beiden Briefe von Sievert und Clara Tiburtius überreicht hatte, war ihm die schwere Aufgabe geworden, die alte Dame mit der Todesnachricht zu treffen. Dann war er zum Begräbnis nach Riga gereist, war zusammen mit seinem Schwager Tiburtius zurückgekehrt, der einige Tage bei der Familie seiner entschlafenen Gattin verbracht und auch Christian im Hamburger Krankenhause besucht hatte. Und jetzt, da der Pastor seit 2 Tagen sich wieder in seiner Heimat befand, hatte die Konsulin ihrem Sohne mit ersichtlichem Zögern diese Eröffnung gemacht. 127.500 Courantmark«, rief er und schüttelte die gefalteten Hände vor seinem Gesicht. »Scheiß um die Mitgift. Hätte er doch die 80.000 behalten mögen, obgleich kein Kind vorhanden ist. Aber das Erbe, Claras Erbe, ihm zuzusprechen. Und du fragst mich nicht. Du gehst über mich hinweg. Thomas, um Christi willen, lass mir Gerechtigkeit widerfahren. Konnte ich denn anders? Konnte ich es denn? Sie, die nun bei Gott und all dem entrückt ist, sie schreibt mir von ihrem Sterbebette aus, mit Bleistift, mit zitternder Hand. Mutter, schreibt sie, wir werden uns hier unten niemals wiedersehen. Und dies sind, das fühle ich so deutlich, meine letzten Zeilen. Mit meinem letzten Bewusstsein schreibe ich sie, dass meinem Manne gilt. Gott hat uns nicht mit Kindern gesegnet, aber was mein gewesen wäre, wenn ich dich überlebt hätte, lass es, wenn du mir dereinst dorthin nachfolgst, lass es ihm zufallen, damit er es zu seinen Lebzeiten genieße. Mutter, es ist meine letzte Bitte, die Bitte einer Sterbenden. Du wirst sie mir nicht abschlagen. Nein, Thomas, ich habe sie ihr nicht abgeschlagen. Ich konnte es nicht. Ich habe ihr depeschiert und sie ist in Frieden hinübergegangen. Die Konsulin weinte heftig. Und man gönnt mir nicht eine Silbe. Man verheimlicht mir alles. Man geht über mich hinweg, wiederholte der Senator. Ja, ich habe geschwiegen, Thomas, denn ich fühlte, dass ich die letzte Bitte meines sterbenden Kindes erfüllen musste. Und ich weiß, dass du versucht hättest, es mir zu verbieten. Ja, bei Gott, das hätte ich. Und du hättest das Recht nicht dazu gehabt, denn drei meiner Kinder sind einig mit mir. Oh, mich dünkt, meine Meinung wiegt die zweier Damen und eines maroden Narren auf. Du sprichst so lieblos von deinen Geschwistern, wie hart zu mir. Clara war eine fromme, aber unwissende Fraumutter. Und Toni ist ein Kind, das übrigens bis zur Stunde ebenfalls nichts gewusst hat, denn es hätte ja zur Unzeit geplaudert, nicht wahr? Und Christian? Tja, er hat sich Christians Einwilligung verschafft, dieser Tiburtius. Wer hätte dergleichen von ihm erwartet? Weißt du noch nicht? Begreifst du noch nicht, was er ist, dieser ingeniöse Pastor? Ein Wicht ist er, ein Erbschleicher. »Schwiegersöhne sind immer Filous«, sagte Frau Permaneder mit dumpfer Stimme. »Ein Erbschleicher. Was tut er? Er fährt nach Hamburg, er setzt sich an Christians Bett und redet auf ihn ein. Ja, sagt Christian, ja, Tiburtius, Gott befohlen, haben Sie einen Begriff von der Qual in meiner linken Seite? Oh, Dummheit und Schlechtigkeit sind gegen mich verschworen.« Und der Senator, außer sich, an das Schmiedeeisengitter der Ofennische gelehnt, drückte seine beiden verschlungenen Hände gegen die Stirn. Dieser Paroxysmus von Entrüstung entsprach nicht den Umständen. Nein, es waren nicht diese 127.500 Courantmark, die ihn in einen Zustand versetzten, wie ihn noch niemals irgendjemand an ihm beobachtet hatte. Es war vielmehr dies, dass in seinem vorher schon gereizten Empfinden sich auch dieser Fall noch der Kette von Niederlagen und Demütigungen anreihte, die er während der letzten Monate im Geschäft und in der Stadt hatte erfahren müssen. Nichts fügte sich mehr. Nichts ging mehr nach seinem Willen. War es so weit gekommen, dass man im Hause seiner Väter in den wichtigsten Angelegenheiten über ihn hinwegging? Dass ein Rigaer Pastor ihn rücklings übertölpelte? Er hätte es verhindern können, aber sein Einfluss war gar nicht erprobt worden. Die Ereignisse waren ohne ihn ihren Gang gegangen. Aber ihm schien, dass das früher nicht hätte geschehen können, dass es früher nicht gewagt haben würde zu geschehen. Es war eine neue Erschütterung des eigenen Glaubens an sein Glück, seine Macht, seine Zukunft. Und es war nichts als seine innere Schwäche und Verzweiflung, die vor Mutter und Schwester während dieses Auftrittes hervorbrach. Frau Permaneder stand auf und umarmte ihn, Tom«, sagte sie, »beruhige dich doch. Komm doch zu dir. Ist es so schlimm? Du machst dich ja krank. Tiburtius braucht ja nicht gar so lange zu leben. Und nach seinem Tode fällt ja das Erbteil an uns zurück. Und es soll ja auch geändert werden, wenn du willst. Kann es nicht geändert werden, Mama?« Die Konsulin antwortete nur mit Schluchzen. »Nein, ach nein«, sagte der Senator, indem er sich zusammenraffte und mit der Hand eine schwach ablehnende Geste beschrieb. »Es ist, wie es ist. Meint ihr, ich werde in die Gerichte laufen und gegen meine Mutter prozessieren, um dem internen Skandal einen öffentlichen hinzuzufügen? Es gehe, wie es will«, schloss er und ging mit erschlafften Bewegungen zur Glastür, wo er noch einmal stehen blieb. »Nur glaubt nicht, dass es zum Besten mit uns steht«, sagte er gedämpft. »Toni hat 80.000 Courantmark verloren und Christian hat außer seiner Mitgift von 50.000, die er vertan, schon an die 30.000 Vorschuss verbraucht, die sich nicht vermehren werden, da er ohne Verdienst ist und eine Kur in Önhausen gebrauchen wird. Nun fällt nicht nur Claras Mitgift für immer, sondern dereinst auch ihr ganzer Vermögensanteil für unbestimmte Zeit aus der Familie hinaus. Und die Geschäfte gehen schlecht. Sie gehen zum Verzweifeln. Genau seit der Zeit, dass ich mehr als 100.000 an mein Haus gewandt habe. Nein, es steht nicht gut um eine Familie, in der Veranlassung gegeben wird zu Auftritten wie dieser hier. Glaubt mir das eine. Wäre Vater am Leben, wäre er hier bei uns zugegen, er würde die Hände falten und uns alle der Gnade Gottes empfehlen. 8. Krieg und Kriegsgeschrei, Einquartierung und Geschäftigkeit. Preußische Offiziere bewegen sich in der parkettierten Zimmerflucht der Belle Etage von Senator Buddenbrooks neuem Hause, küssen der Hausdame die Hände und werden von Christian, der von Önhausen zurückgekehrt ist, in den Club eingeführt, während im Mengstraßenhause Mamsell Severin, Riekchen Severin, der Konsulin Neue Jungfer, zusammen mit den Mädchen eine Menge Matratzen in das Portal, das alte Gartenhaus, schleppt, das voll von Soldaten ist. Gewimmel, Verstörung und Spannung überall. Die Mannschaften ziehen zum Tore hinaus, neue rücken ein, überfluten die Stadt, essen, schlafen, erfüllen die Ohren der Bürger mit Trommelwirbeln, Trompetensignalen und Kommandorufen und marschieren wieder ab. Königliche Prinzen werden begrüßt. Durchmarsch folgt auf Durchmarsch. Dann Stille und Erwartung. Im Spätherbst und Winter kehren die Truppen siegreich zurück, werden wiederum einquartiert und ziehen unter den Hochrufen der aufatmenden Bürger nach Hause. Friede. Der kurze, ereignisschwangere Friede von 65. Und zwischen zwei Kriegen, unberührt und ruhevoll in den Falten seines Schürzenkleidchens und dem Gelock seines weichen Haares, spielt der kleine Johann im Garten am Springbrunnen oder auf dem Altan, der eigens für ihn durch eine kleine Säulenestrade vom Vorplatz der zweiten Etage abgetrennt ist, die Spiele seiner 4,5 Jahre. Diese Spiele, deren Tiefsinn und Reiz kein Erwachsener mehr zu verstehen vermag und zu denen nichts weiter nötig ist als drei Kieselsteine oder ein Stück Holz, das vielleicht eine Löwenzahnblüte als Helm trägt. Vor allem aber die reine, starke, inbrünstige, keusche, noch unverstörte und uneingeschüchterte Fantasie jenes glückseligen Alters, wo das Leben sich noch scheut, uns anzutasten, wo noch weder Pflicht noch Schuld Hand an uns zu legen wagt, wo wir sehen, hören, lachen, staunen und träumen dürfen, ohne dass noch die Welt Dienste von uns verlangt, wo die Ungeduld derer, die wir doch lieben möchten, uns noch nicht nach Anzeichen und ersten Beweisen quält, dass wir diese Dienste mit Tüchtigkeit werden leisten können. Ach, nicht lange mehr, und mit plumper Übermacht wird alles über uns herfallen, um uns zu vergewaltigen, zu exerzieren, zu strecken, zu kürzen,
zu verderben. Große Dinge geschahen, während Hanno spielte. Der Krieg entbrannte, der Sieg schwankte und entschied sich, und Hanno Buddenbrooks Vaterstadt, die klug zu Preußen gestanden hatte, blickte nicht ohne Genugtuung auf das reiche Frankfurt, das seinen Glauben an Österreich bezahlen musste, indem es aufhörte, eine freie Stadt zu sein. Bei dem Fallissement einer Frankfurter Großfirma aber im Juli, unmittelbar vor Eintritt des Waffenstillstandes, verlor das Haus Johann Buddenbrook mit einem Schlage die runde Summe von 20.000 Talern Courant.